Vielen Dank, Louis Klamroth, und herzlich willkommen zu den Tagesthemen zum Start einer Woche, von der sich kaum sagen lässt, wie sie sich entwickelt. Seit Samstag herrscht ein neuer Krieg im Nahen Osten und es stellt sich die Frage, wie lange noch? US-Präsident Trump spricht von 4 Wochen. Sein Verteidigungsminister ist weniger konkret. Es werde kein endloser Krieg, sagte er. Laut Trump komme die große Angriffswelle erst noch und der Krieg weitet sich aus, heute auch auf den Libanon. Über die Entwicklungen des Tages Torben Burgers.
Tomahawk-Marschflugkörper auf dem Weg Richtung Iran. Tag 3 der sogenannten Operation Epische Wut. Nach eigenen Angaben haben die USA und Israel seit Kriegsbeginn mehr als 1000 Ziele ins Visier genommen. Im Iran zeugen Rauchsäulen von zahlreichen Angriffen auf die Hauptstadt Teheran. Laut iranischen Quellen soll es landesweit mehr als 500 Tote gegeben haben. Unabhängig prüfen lassen sich diese Zahlen nicht. Im iranischen Staatsfernsehen sendet der Vorsitzende der Übergangsregierung Durchhalteparolen an die Truppen. Ich versichere allen unseren Streitkräften und unserer großen und edlen Nation, dass alle Bereiche des Staates für sie zur Verfügung stehen. In Israel bestimmt auch heute Luftalarm den Alltag. Der Iran setzt immer wieder zu Gegenschlägen an. Viele Raketen kann die israelische Luftabwehr abfangen, aber nicht alle. Im Westen von Jerusalem besucht Ministerpräsident Netanyahu eine schwer getroffene Wohngegend, in der 9 Menschen ums Leben gekommen sind, und rechtfertigt den Krieg erneut. Die Tyrannen von Teheran nehmen Zivilisten ins Visier, wir nehmen die Tyrannen von Teheran ins Visier, um Zivilisten zu schützen. Inzwischen weitet sich der Krieg auf den Libanon aus. Nach nächtlichen Angriffen der pro-iranischen Hisbollah antwortet Israel mit Vergeltungsschlägen, unter anderem in Beirut. Weiter südlich nahe der Grenze machen sich tausende Menschen daraufhin auf die Flucht. Im Moment greifen Hunderte von Kampfflugzeugen gleichzeitig den Libanon und den Iran an. Wir kämpfen gegen mehrere Nationen, im Iran, im Libanon und überall sonst. In Kuwait kommt es zu einem brisanten Zwischenfall. 3 US-Kampfjets stürzen ab, versehentlich getroffen von der kuwaitischen Flugabwehr. Die Piloten können sich in letzter Sekunde per Schleudersitz retten. Mittlerweile droht auch Saudi-Arabien dem Iran. Nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff muss eine Anlage des staatlichen Ölkonzerns Aramco im Osten des Landes evakuiert werden. In Washington warnt US-Präsident Trump, dass die große Angriffswelle erst noch bevorstehe. Insgesamt könne der Krieg 4 Wochen dauern. Ziel sei die Zerstörung des iranischen Raketenprogramms sowie die Vernichtung der iranischen Marine. Außerdem dürfe der Iran nie eine Atombombe besitzen. Wir stellen sicher, dass das iranische Regime keine terroristischen Armeen außerhalb seiner Grenzen mehr bewaffnen, finanzieren und lenken kann. Wir dachten, wir hätten eine Einigung erzielt, aber dann haben sie sich zurückgezogen. Mit diesen Leuten kann man keine Geschäfte machen. In wenigen Stunden wird Friedrich Merz in der US-Hauptstadt erwartet. Der Bundeskanzler hat morgen früh einen Termin im Weißen Haus. Eigentlich sollte es dabei um Zölle, Ukraine und China gehen. Jetzt dürfte der Iran im Mittelpunkt stehen. Gesprächsstoff gibt es auf jeden Fall genug.
Tja, viel Gesprächsstoff. Auch heute Abend beginnen wir im Libanon. In der Hauptstadt Beirut ist unsere Korrespondentin Stella Männer. Stella, jetzt also auch Angriffe der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf Israel und Gegenschläge des israelischen Militärs im Libanon. Wie erleben die Menschen diese Situation?
Ja, für die Menschen hier vor Ort ist die Situation wirklich extrem belastend. Im Libanon gibt es keine Bunker und dementsprechend sind die Menschen in den betroffenen Gebieten, also im Süden und Osten des Landes, aber auch in den Vororten von Beirut, wo heftig bombardiert wurde, geflohen Richtung Stadtzentrum auf der Suche nach einer sicheren Unterkunft. Ich stehe hier vor einer öffentlichen Schule, die jetzt hier spontan zu einer Notfallunterkunft umgebaut wurde. Ich habe vorhin mit den Organisatoren gesprochen, die mir erzählt haben, dass hier schon mehr als 450 Menschen im Laufe des Tages angekommen sind. sind und Unterschlupf gesucht haben. Und sie haben mir auch gesagt, dass die Unterkunft jetzt schon ihre volle Kapazitäten erreicht hat. Es sind vor allen Dingen Familien mit Kindern, die hier wohl untergekommen sein sollen. Und es gibt eine Warteliste. Hier suchen noch 40 Menschen aktuell nach einem Bett, nach einem Schlafplatz für die heutige Nacht. Und es wird jetzt hier gerade versucht, noch Matratzen für diese 40 Leute zu organisieren.
Stella, die neuen Kampfhandlungen bedeuten wohl auch das Ende des Waffenstillstands zwischen den beiden Parteien. Wie schaut denn die libanesische Regierung darauf?
Zunächst einmal muss man natürlich sagen, dass diese Waffenruhe ja eigentlich nur auf dem Papier existiert hat. Schon bevor den Raketenangriffen der Hisbollah in der letzten Nacht hat Israel den Libanon täglich bombardiert. Laut UN-Angaben hat die israelische Armee im letzten Jahr mehr als 10.000 Mal gegen die Waffenruhe verstoßen. Nun zur libanesischen Regierung. Die hat diesen Raketenbeschuss der Hisbollah aufs Schärfste verurteilt. Es gab ein Notfallmeeting heute von der libanesischen Regierung und dort wurde beschlossen, dass sämtliche Aktivitäten der Hisbollah verboten werden sollen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wird sich die Miliz an ein solches Verbot halten? Das ist natürlich wirklich sehr fraglich. Allerdings würde ich sagen, werte ich dieses Vorgehen der libanesischen Regierung eher als einen verzweifelten Versuch, dass diese neue Regierung jetzt irgendwie versucht, die Staatsgewalt noch auszuüben, das Ruder noch irgendwie rumzureißen und aber auch ein Signal an die internationale Gemeinschaft zu senden, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung hier im Libanon Frieden möchte.
Danke, Stella Männer, für diese Analyse. Danke nach Beirut. Ja, es ist vieles im Fluss, vieles unüberschaubar, schwer vorhersehbar. Deshalb wollen wir sortieren und einordnen mit Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Wellmer.
Donald Trump spricht von 4 Wochen langen Angriffen. Der US-Verteidigungsminister will sich nicht festlegen. Wie lang kann der Iran, Israel und den USA eigene Militärstärke entgegensetzen? Und wie könnte die Strategie konkret aussehen?
Die große Frage ist, was Iran tatsächlich mit den ihm verbleibenden Mitteln erreichen kann. Es ist ja vieles bereits getroffen worden. Raketenabschussbasen, Drohnenfabriken, die Luftabwehr und natürlich die militärische Führungsriege. Das heißt, was wir im Moment sehen, ist vermutlich so etwas wie dezentrale Aktivitäten einzelner Einheiten, ob von der Armee oder von den Revolutionsgarden, die eben auf selbstgewählte Ziele versuchen zu schießen. Aber es scheint keine interne Kontrolle, keine Führung im Moment zu geben. Und das ist sozusagen das, was die Iraner natürlich am meisten behindert, dass sie eben sich nicht koordinieren können und dass die Vorräte, die sie an Raketen beispielsweise seit dem Krieg im letzten Sommer wieder aufgebaut haben, dass die natürlich auch zu Ende gehen.
Mhm. Heißt was?
Heißt, dass wir tatsächlich nicht abschätzen können, wie lange Iran das durchhalten wird. Das Kalkül der iranischen Führung scheint zu sein, möglichst viele Nachbarstaaten mit in Mitleidenschaft zu ziehen. Also die Angriffe auf sämtliche Nachbarstaaten im Persischen Golf sind ja bereits erfolgt. Saudi-Arabien, wir haben es gerade gehört, wird versuchen, selber dann einzusteigen, vermutlich. Das heißt, wenn erstmal der Krieg geweitet ist, das Chaos größer geworden ist, dann rechnet das iranische Regime vielleicht mit einer Überlebenschance.
Wir haben es gerade gehört, der Krieg weitet sich auch auf den Libanon aus. Wie wahrscheinlich ist denn eine weitere Eskalation in der Region?
Also das hängt tatsächlich davon ab, ob beispielsweise jetzt die Amerikaner und die Israelis mit den über 1.000 Schlägen, die sie gemacht haben, ob sie da Erfolge mittelfristiger Art erzielen, dass eben halt beispielsweise die Iraner keine Raketen mehr verschießen können. Das ist im Moment nicht abzusehen nach öffentlichen Informationen. Die Hezbollah, die ja mit Iran alliiert ist, die hat ihre Angriffe jetzt begonnen. Das war etwas, was im vergangenen Sommer ausgeblieben ist. Natürlich stehen auch die mit dem Rücken an der Wand, weil ihr Verbündeter, ihr Sponsor in Teheran selber geschwächt ist. Die Miliz der Hamas ist bereits dezimiert. Die Houthis könnten noch eingreifen auf der Seite Irans, indem sie eben im Roten Meer für Unruhe sorgen. Aber das sind Szenarien, die man in der Vergangenheit bisher ausgemalt hat, die sich aber eben bis jetzt auch noch nicht materialisiert haben.
Mhm. Der oberste Führer des Iran ist tot, aber der Iran ist keine Ein-Mann-Diktatur. Das sehen wir jetzt. Es rücken andauernd Leute nach. Das Regime bricht nicht einfach so zusammen. Was muss dann passieren, damit die innere Stabilität des Machtapparats zerstört wird? Oder können Sie einfach so weitermachen wie gehabt?
Also realistisch müsste für einen Teil des Sicherheitsapparates die Seiten wechseln. Da wird immer die Armee ins Auge gefasst. Also neben der regulären Armee gibt es ja die Revolutionsgarden, die ideologisch durchgeprägt sind und die eben die Islamische Republik als solche verteidigen. Die Armee fühlt sich dem Land Iran stärker verbunden. Und die Armee waren auch diejenigen, die 1979 bei der Islamischen Revolution die Seiten gewechselt haben. Das wäre natürlich ein Signal. Das ist im Moment aber auch noch nicht erkennbar. Das Regime hat erst im Januar bewiesen, mit der brutalen Niederschlagung der Proteste und mutmaßlich Zehntausenden toten Protestierenden, dass es gewillt ist, hier sprichwörtlich über Leichen zu gehen, dass es nach innen mit harter Brutalität versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich für eine Bevölkerung, die gerade unter Beschuss steht, doppelt schlimm.
Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist ja nicht ganz einfach zu durchschauen. Es handelt sich im Iran um eine Parallelstruktur, auch beim Militär, neben den Streitkräften gibt es die Revolutionsgarde, die Hunderttausende aktive Soldaten und Reservisten umfasst. Wie viel Macht übt dann die Revolutionsgarde noch aus?
Also die Revolutionsgarden sind wahrscheinlich diejenigen, die, wenn überhaupt, im Moment noch Macht ausüben und das Sagen haben. Die sind auch diejenigen, die immer wieder gehandelt werden als eine mögliche Alternative. Nicht im Sinne eines demokratischen Wandels, überhaupt nicht, sondern als diejenigen, die sagen könnten, wir setzen jetzt die religiöse Führung ab. Also der oberste Führer ist bereits ermordet. Jetzt wäre die Frage, wer folgt ihm nach? Und diese Transition könnte man nutzen und sagen, wir installieren ein anderes Führungsregime, was eben auf der Stärke der Revolutionsgarden aufbaut und das beispielsweise dann sich den Amerikanern anbietet für neue Beziehungen. Das ist so dieses Szenario Venezuela. Man tauscht nur die Spitze aus und am Ende ändert sich weitaus weniger, als die Menschen ursprünglich gehofft haben.
Tja, und wenn US-Präsident Trump und Israels Premier Netanyahu das iranische Volk aufrufen, jetzt den Moment zu nutzen, aus Ihrer Sicht, welche Möglichkeiten hat das iranische Volk realistischerweise?
Realistischerweise wird es gerade also von Krieg und dem eigenen Regime bedroht. Die Menschen sind aufgefordert, beispielsweise Teheran zu verlassen. Man macht sich um seine Angehörigen Sorgen. Man versucht eben mit Freunden und Verwandten überhaupt nur wieder in Kontakt zu treten. Das ist alles nicht der Moment, um sich gegen das Regime aufzulegen. Diesen Moment gab es im Januar. Damals hatte Trump schon Hilfe versprochen. Die kommt jetzt deutlich später. Und das kann sein, dass er den Moment, um sozusagen diesem Wandel da, der sich breit gemacht hat, in Iran mehr Raum zu geben, dass dieser Moment verstrichen ist.
Cornelius Adebar von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Der Krieg im Nahen Osten kann vielfache Auswirkungen haben, auch wirtschaftliche, dazu gleich mehr. Und er führt auch dazu, dass Hunderttausende Touristen aus aller Welt festsitzen in der Golfregion. Viele Fluggesellschaften haben Verbindungen komplett gestrichen, auch wenn einige erklären, es könnten jetzt am Abend ein paar Flüge abheben. So geschäftig war der Flugverkehr im Nahen und Mittleren Osten noch am 27. Februar. Und so sah es heute tagsüber aus. Das heißt, auch für etwa 30.000 Kunden deutscher Reiseveranstalter, sie kommen nicht raus und um sie herum ist Krieg. Nun, anders als zunächst angekündigt, will die Bundesregierung zwar einige deutsche Touristen doch ausfliegen, vulnerable Gruppen, wie es heißt, wie Kinder, Schwangere oder Kranke, aber wie geht es für die große Mehrheit der Reisenden weiter? Gret von Petersdorf.
So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen.
In schwierigen Zeiten, der Krisenstab tagt seit Samstag eigentlich ständig. Es geht nun um die Frage, wie die deutschen Touristen, die im Nahen und Mittleren Osten festsitzen, nach Deutschland gebracht werden können. Denn der Luftraum über der Krisenregion ist gesperrt. Keine Passagiermaschine kann dort starten oder landen.
Wir werden allerdings so schnell wie möglich für besonders vulnerable Gruppen Maschinen der Luftfahrtindustrie nach Riad und Maskat schicken. Also Orte, von denen noch geflogen werden kann.
Ansonsten sieht die Bundesregierung die Reiseveranstalter in der Verantwortung. Der Flughafen Dubai, eines der wichtigsten Drehkreuze überhaupt, ist nun ohne Flugverkehr. Manche der Reisenden versuchen auf abenteuerlichem Weg herauszukommen, nach Saudi-Arabien oder in den Oman, wo es noch Flüge gibt.
Es ist so, wie es ist. Und am Freitag geht dann der Bus in den Oman oder nach Maskat, den haben wir gebucht.
Über Land?
Über Land, genau. Also wir werden da 6-8 Stunden unterwegs sein.
Auch zahlreiche Kreuzfahrtschiffe müssen vor Ort bleiben. Für die Passagiere ist das Leben sehr eingeschränkt.
Die Regeln, keine Außenanlagen nutzen, keine Balkone nutzen. Und wir dürfen halt nicht von Bord. Und wir sind hier fest im Hafen und können keinen Millimeter das Schiff verlassen. Wir können auch nicht hoch auf das Pooldeck, weil dort ja auch eine Angriffsfläche droht oder wäre, wenn was sein sollte.
Die einen kommen nicht zurück, die anderen nicht weg. Auf dem Berliner Flughafen wollen Touristen, die bereits gebucht hatten, erfahren, wie es weitergeht. Ein schwieriges Unterfangen. Laura Frank und ihre Schwester wollten über Doha nach Melbourne fliegen. Bisher wissen sie nur, der Flug findet nicht statt, sonst keine Info.
Gestern habe ich es einmal in die Warteschleife geschafft für eine Dreiviertelstunde und wurde dann rausgeschmissen. Eine andere, die hier wartet, die hat gesagt, sie war 4 Stunden in der Warteschleife und wurde dann rausgeworfen.
In der aktuellen Fluginformation erklärt Lufthansa, in den nächsten Tagen gäbe es keinen Flugverkehr in die Krisenregion. Und Emirates warnt, begeben Sie sich nur dann zum Flughafen, wenn Sie benachrichtigt wurden. Alle anderen Flüge bleiben bis auf Weiteres ausgesetzt. Manchmal klappt das Umbuchen, doch dann sind die Wege weit, denn der russische Luftraum als Ausweichmöglichkeit kommt wegen des Ukraine-Kriegs auch nicht in Frage.
Das heißt, dieser Teil wurde mittlerweile gesperrt. Jetzt ist der iranische Luftraum und auch alle Länder drumherum gesperrt. Das heißt, Fluggesellschaften müssen noch weiter im Süden drumherum fliegen. Die andere Möglichkeit ist, dass sie eben über die andere Seite der Welt zurückgeflogen werden.
In Berlin beginnt morgen die internationale Tourismusbörse. Auch die Golfstaaten wollen sich hier als attraktive Reiseregion präsentieren. Mit dem Krieg wurde die Aussicht auf unbeschwerte Urlaubsfreuden in der Region erstmal zunichte gemacht.
Unsere Kairo-Korrespondentin Anna Osius kommt gerade selbst nicht weg aus Dubai. Anna, viele Touristen müssen nach wie vor in den Hotels ausharren. Welche Eindrücke hast du gesammelt?
Ja, die Leute befinden sich einerseits in einer Mischung aus Hoffnung, weil sie natürlich hoffen, hier bald wegzukommen, und andererseits immer noch große Anspannung. Ich habe heute mit einigen Deutschen hier gesprochen, die natürlich eigentlich so schnell wie möglich weg wollen. Viele hatten einfach auf einen schönen Luxusurlaub ein paar Tage in Dubai gehofft und sind dann plötzlich mitten in ein Kriegsgeschehen gekommen, womit sie natürlich nicht gerechnet hätten, dass ausgerechnet in Dubai ihnen so etwas passiert. Heute war es tagsüber vergleichsweise ruhig. Es hat heute Morgen noch zweimal geknallt. Ansonsten hat es heute keine weiteren Angriffe gegeben. Und das weckt natürlich Hoffnung, dass die Leute jetzt hier auch bald wegkommen.
Nun heißt es, einige Fluggesellschaften bieten offenbar Sonderflüge für gestrandete Touristen an. Klappt das denn?
Am Flughafen Dubai wird jetzt langsam der Verkehr wieder aufgenommen. Wir sehen, dass erste Maschinen den Flughafen verlassen konnten. Bislang handelt es sich offenbar um Cargomaschinen oder vereinzelte Flüge nach Indien oder Russland. Es wird jetzt langsam erst dieser Betrieb wieder aufgenommen werden. Und sicherlich muss man auch mit einem ziemlichen Chaos am Flughafen rechnen, weil ja hier so viele Reisende gestrandet sind, allein 30.000 Deutsche. Einige hoffen sicherlich auch auf die Evakuierungsflüge der Bundesregierung, die ja über Saudi-Arabien und Oman abgewickelt werden, wo die Leute dann erstmal auf dem Landweg hin müssen. Ansonsten für die auf eigene Faust gebucht haben, heißt es jetzt warten, ob ihre Maschine dann tatsächlich losfliegt. Und ganz sicher kann man sich da erst sein, wenn man wirklich im Flieger sitzt.
Vielen Dank, Anna Osius. Danke nach Dubai.
Gerne.
Und zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Markus Gürne an der Frankfurter Börse. Markus, wie reagieren die Märkte auf die Angriffe?
Ja, also dass Logistik- und Touristikunternehmen heute deutlich unter Druck geraten würden, das war schon früh am Wochenende absehbar. Ebenso diese typischen Reflexe von Investoren und Anlegern bei Krisen, die Suche nach Sicherheit oder nach vermeintlicher Sicherheit. Also gemeint ist die Flucht in Gold und auch in den US-Dollar, in Staatsanleihen eben hoher Bonität. Auch wenn diese Anlageformen wie zum Beispiel Gold per se gar nicht so sicher sind. Insgesamt lässt sich der Tag an der Börse so zusammenfassen: Die Finanzmärkte sind bei so einem Konflikt wie erwartet deutlich in die Knie gegangen. Die Kurse haben auch spürbar nachgegeben, aber von einer Panik oder gar einem Crash kann bisher nicht gesprochen werden. Der ist ausgeblieben.
Markus, die Kraftstoffpreise an den Tankstellen sind heute schon in die Höhe geschossen. Wird Energie in Deutschland insgesamt teurer?
Ja, auch das war tatsächlich klar, wenn in einer Region wie dem Nahen Osten, einer Schlüsselregion für Öl- und Gasförderung sowie zentrale Transportrouten, wenn dort ein Krieg ausbricht, dann wird der Preis für Öl und Gas deutlich steigen. Und so war es dann auch. Für Gas teils stärker als für Öl. Der Ölpreis stieg erst deutlich, aber im Laufe des Tages gab Öl dann wieder nach. Die weitere Entwicklung wird tatsächlich maßgeblich von der Dauer dieses Konfliktes abhängen. Geht die militärische Auseinandersetzung schnell in eine politisch-diplomatische über, dann wird sich auch der Preisanstieg verlangsamen. Dauern die Kämpfe an, wird Öl knapper, weil weniger transportiert werden kann. Dann wird es wieder teurer. Und hinzu kommt, teurer wird Öl aber auch, weil es in US-Dollar gehandelt wird und diese US-Währung durch die Kämpfe in Nahost teurer wird. Verbraucher bei uns, tatsächlich werden die Auswirkungen zügig an der Tankstelle merken. Diesel und Benzin werden bei solchen Konflikten dann meist innerhalb weniger Tage teuer. Haben wir schon gesehen, wird wahrscheinlich weitergehen.
US-Präsident Trump spricht davon, dass der Konflikt noch mehrere Wochen dauern könnte. Was bedeutet das für die Wirtschaft, wenn das alles länger dauert?
Ja, Deutschland ist ein rohstoffarmes Land mit einer vergleichsweise energieintensiven Wirtschaft. Wird Energie wie Öl und Gas teuer, dann steigen die Produktionskosten für viele Produkte und für viele Unternehmen von der Chemie bis zur Metallindustrie. Und dann steigen in der Folge auch die Preise der Waren und Güter, die Verbraucher kaufen, weil die höheren Preise zumindest zum Teil an die Verbraucher weitergegeben werden. Mit anderen Worten, das könnte tendenziell die Inflation steigen lassen und das könnte die Hoffnung der Bundesregierung und auch der Wirtschaft dämpfen, dass nach 3 Jahren Stagnation und Rezession nun ein kleines Wirtschaftswachstum kommt. Also durch den Krieg im Nahen Osten und die wirtschaftlichen Auswirkungen könnten viele Anstrengungen zunichte gemacht werden. Jedenfalls dann, wenn dieser Konflikt länger geht als 3 oder 4 Wochen, sagen Ökonomen.
Vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank, Markus Gürne.
Gern.
Man kann es passendes Timing nennen. Genau jetzt ist Bundeskanzler Merz aufgebrochen nach Washington, um dort morgen mit dem US-Präsidenten zu sprechen. Der Besuch war schon länger geplant. Auf der Themenliste ursprünglich, wir haben es vorhin schon gehört, Wege aus dem Zollkonflikt und die Ukraine. Nun wird Merz als erster EU-Regierungschef persönlich mit Trump über den Iran sprechen können. Ob es dabei auch ums Völkerrecht gehen wird? Immerhin seien die israelischen und US-Angriffe auf den Iran, sagen Kritiker, ein klarer Bruch des Völkerrechts. Der Kanzler betonte, er wolle Trump keinesfalls belehren, sondern die Sache nüchtern betrachten. Mit Äußerungen wie diesen sorgt Merz für Kritik. Oliver Sallet.
Das ganze Wochenende lang haben sie hier im Kanzleramt ausführlich diskutiert über die eine drängende Frage. Ist der Angriff auf den Iran vom Völkerrecht gedeckt? Am Sonntagnachmittag versucht sich der Bundeskanzler in einer Annäherung.
Wir sehen das Dilemma, dass mit völkerrechtlichen Maßnahmen und Schritten gegen ein Regime, das atomar aufrüstet und das eigene Volk brutal unterdrückt, offensichtlich nichts zu bewirken ist.
Die Worte des Bundeskanzlers klingen wie eine Abkehr, sagen die Kritiker. Dabei verweist sogar das Grundgesetz auf geltendes Völkerrecht. Experten finden klare Worte für den Angriff auf den Iran.
Die UN-Charta kennt in Artikel 2 Nummer 4 ein umfassendes Gewaltverbot. Das heißt, die territoriale Integrität und die politische Unabhängigkeit eines Staates sind zu schützen. Und durch den Luftangriff, wie wir ihn gesehen haben, ist hier die territoriale Integrität und auch die politische Unabhängigkeit Irans verletzt worden. Und deswegen ist das Gewaltverbot insgesamt verletzt und wir haben es mit einem völkerrechtswidrigen Angriff zu tun.
Am Vormittag tagt der Krisenstab im Auswärtigen Amt. Zwar sorgt sich Berlin über eine weitere Eskalation. Bei der Frage nach dem Völkerrecht stehen nun jedoch deutsche Interessen im Vordergrund. Klingt so eine grundsätzliche Wende der deutschen Außenpolitik?
Es geht um die europäische, es geht um die deutsche Sicherheit. Das sind erhebliche Gesichtspunkte, die die Bundesregierung einzustellen hat. Und dass die in dieser akuten Situation einen Vorrang haben, wie der Bundeskanzler es formuliert hat, vor auch einer völkerrechtlichen Beurteilung, ich finde, das ist nachvollziehbar.
Irak 2003, der Angriff der USA und ihrer Verbündeten ohne UN-Mandat. Hier zählte Deutschland noch zu den schärfsten Kritikern. Im Juni vergangenen Jahres, beim ersten Schlag gegen das iranische Atomprogramm, verteidigt Merz das Vorgehen als, Zitat, Drecksarbeit, die Israel für uns alle mache. Heute kommt aus der Opposition Kritik an der Haltung des Kanzlers.
Damit schreddert er das Völkerrecht und sagt im Grunde genommen, das Völkerrecht ist mir egal, sondern das Recht des Stärkeren ist wichtig. Wenn ich ein Interesse habe, krieg's nicht anders, dann hole ich mir das mit militärischer Gewalt.
Für Völkerrechtler Safferling hingegen lohnt ein Blick in die Vergangenheit.
Das Ende des Völkerrechts hier zu beschwören, das liegt natürlich auf der einen Seite nahe. Auf der anderen Seite haben wir seit Hunderten von Jahren diese Situation, dass Völkerrecht natürlich auch immer wieder gebrochen wird. Und man sich aber dann auch immer wieder besinnt auf die Wichtigkeit des Völkerrechts und die Institutionen dann entsprechend auch weiterentwickelt.
Bislang hat der Kanzler klare Kritik am Angriff der USA und Israels auf den Iran vermieden.
Und auch Teil des Völkerrechts ist der Grundsatz, keine Atomwaffen einzusetzen. Und doch setzen einige Staaten auf sie als Drohung und zur Abschreckung. In Irlonge in der Bretagne liegen die einzigen U-Boote in der EU, die Atomwaffen abfeuern könnten. Kein Zufall, dass sich der französische Präsident ausgerechnet diesen Ort ausgesucht hat, um eine Idee zu erneuern, die er 2020 vorgestellt hatte. Frankreich als atomarer Schutzschirm Europas. Zur Abschreckung. Eine Rolle, die Macron jetzt gemeinsam mit Deutschland noch weiter ausbauen will. Michael Strempel.
Der ganze Tag soll zur Demonstration der Stärke werden. Rafale-Kampfjets überfliegen die Bretagne, wo der Stützpunkt der französischen Atomflotte liegt. Es ist eine martialische Kulisse für Präsident Macrons Grundsatzrede zur nuklearen Abschreckung. Angesichts der weltweiten Krisen und Kriege kündigt Macron darin einen Ausbau der französischen Atomstreitmacht an. Nach seriösen Schätzungen besitzt Frankreich ca. 290 Atomsprengköpfe. Zum Vergleich, Russland und die USA haben jeweils mehr als 5000. Die meisten französischen Atomraketen verteilen sich auf 4 Atom-U-Boote. Nur ca. 50 atomare Marschflugkörper werden von Kampfjets transportiert. Wie viele zusätzliche Atomwaffen Frankreich bekommen soll, verrät der Präsident heute nicht. Dafür unterstreicht er, dass diese künftig verstärkt auch die europäischen Verbündeten schützen sollen. Deutschland wird bei dieser Anstrengung eine Schlüsselrolle als Partner haben. Die ersten Schritte der Zusammenarbeit werden in diesem Jahr beginnen und können Besuche strategischer Stützpunkte und gemeinsame Manöver umfassen. Eine Ankündigung, die mit Deutschland abgestimmt ist. Denn mit Friedrich Merz hat Macron erstmals einen Bundeskanzler gegenüber, der für die Zusammenarbeit mit Frankreich bei der Nuklearabschreckung offen ist. In einer gemeinsamen Erklärung der beiden von heute heißt es: Diese deutsch-französische Zusammenarbeit wird die nukleare Abschreckung der NATO sowie die nukleare Teilhabe, zu der Deutschland einen Beitrag leistet und auch weiterhin leisten wird, ergänzen, nicht ersetzen. Trotz dieser Einschränkung sieht der französische Militärexperte und ehemalige Vizeadmiral Jean-Louis Lozier in Macrons Rede einen großen Schritt. Die atomare Befehlsgewalt bleibe zwar allein in Frankreich, aber viel deutlicher als bisher würden Verbündete wie Deutschland in das nukleare Abschreckungskonzept einbezogen. Es ist vorstellbar, dass künftig französische Rafale-Flugzeuge auf deutschen Luftwaffenstützpunkten in Alarmbereitschaft sind. Noch ist völlig offen, ob es je so weit kommt. Aber den Grundstein für eine enger abgestimmte atomare Verteidigung Europas hat Macron heute gelegt.
So, und hier ist erstmal weitere Meldungen des Tages mit dir, Thorsten.
Auch der EU-Staat Zypern sieht sich durch den Krieg in Iran zunehmend gefährdet. Am Morgen ist auf der Insel eine iranische Drohne eingeschlagen. Getroffen wurde eine britische Militärbasis in der Nähe der Hafenstadt Limassol. 2 weitere Drohnen konnten abgefangen werden. Der Nachbarort wurde evakuiert. Die Regierung Griechenlands hat 2 Fregatten und 4 Kampfjets vor die Küste der Inselrepublik entsandt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sicherte dem Mitgliedstaat Solidarität zu. Jeder 2. Erwachsene in Deutschland ist inzwischen in den sozialen Medien unterwegs. Das hat heute das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Gerade unter den älteren Menschen zwischen 65 und 74 Jahren sei der Nutzeranteil in den vergangenen 5 Jahren deutlich gestiegen. Die allermeisten Nutzer seien aber nach wie vor jünger. Das Rijksmuseum in Amsterdam hat einen neuen Rembrandt entdeckt. Ein Bild, das jahrzehntelang nicht dem niederländischen Meister zugeschrieben worden war. Neuere Untersuchungsmethoden brachten jetzt Klarheit. Das Werk aus dem Jahr 1633 zeigt eine biblische Szene. Darin verkündet der Erzengel Gabriel dem Priester Zacharias, dass er einen Sohn haben wird, den späteren Johannes den Täufer.
Es gibt Menschen, die die Extreme suchen. Warum? Das erklärt sich zumindest zum Teil auch über Biologie. Der Körper stößt krass viel Adrenalin aus und das Gehirn, das signalisiert Glück. Geeignete Sportarten, um dieses Ziel zu erreichen: Fallschirmspringen, Klettern ohne Sicherung oder die höchsten Wellen reiten. Was bei den einen Kopfschütteln auslöst, wird für die anderen erst interessant, wenn der Puls auf über 200 steigt. Ja, und wem selbst der Extremsport nicht extrem genug ist, der kann zusätzlich noch Rekorde jagen. Wie der Surfer, über den ein Dokumentarfilm heute Abend Premiere feiert und den Caroline Wissing getroffen hat.
Es sind gewaltige Wellen vor der Küste Portugals, an die 30 Meter hoch. Sebastian Steutner ist einer der wenigen, der sie bezwingt. Das Meer sein Zuhause, wie er sagt.
Wenn ich auf dem Wasser bin, bin ich frei. So schizophren sich das vielleicht anhört, aber große Wellen oder Wellen generell sind für mich, da fühle ich mich wohl.
Der Film On the Wave zeichnet seinen Weg nach. Aufgewachsen weit weg vom Meer in Nürnberg, entdeckt er 1995 für sich in einem Urlaub das Surfen. Mit 16 zieht er nach Hawaii, der Surf-Hotspot, um von den Besten zu lernen. 2010 gewinnt er die Auszeichnung für die höchste Welle des Jahres. Doch in der US-dominierten Surferwelt wird ihm die Anerkennung verwehrt. Er fängt neu an, bei den Riesenwellen vor der Küste Portugals. Er will den Weltrekord. Eine Geschichte, die die Doku-Regisseure Axel Gerder und Peter Wolf unbedingt erzählen wollten.
Weil die wie gemacht ist für die Leinwand. Also die Bilder, diese epischen Bilder, diese epischen Wellen, der Sound der Wellen, das für die große Leinwand, fürs Kino zu erzählen, das war wirklich die Herausforderung, der wir uns stellen wollten.
Bei der Premierenfeier am Abend in Köln gibt es viel Bewunderung für den Film und vor allem für die Leistung von Sebastian Steutner. Auch von Kollegen aus der Sportwelt, wie Boxer Nelvi Tierfack.
Ja, für mich ist er einfach ein Vorbild im Sport. Er hat quasi eine ganze Jugend aufgegeben, wie viele andere Sportler. Aber bei ihm ist es noch so ein anderes Land, also sehr, sehr weit weg von den Eltern. Und das zu reißen in so jungen Jahren, einfach nur Hut ab.
Oktober 2020. Steutner surft in Nazaré in Portugal die Welle seines Lebens. 26 Meter hoch, Weltrekord. Es ist lebensgefährlich, was er tut. Und immer wieder hört er, du bist verrückt.
Also ich sehe mich überhaupt nicht als verrückt. Und meine Sichtweise ist genau andersrum. Ich schaue ganz oft Menschen an, die nicht ihren Träumen nachjagen. Und dann denke ich mir, das ist verrückt.
Die Doku ist eine Erzählung über Extreme und das Streben nach der Erfüllung. Sebastian Steutner hat sie gefunden.
Bis ich irgendwann mal 80 bin und mit meinem Longboard irgendwo, keine Ahnung, in Tahiti meine 50 Zentimeter Welle surft, dann werde ich nicht aufhören damit.
Sein nächstes Ziel, noch höhere Wellen finden, die er bezwingen kann.
Na Mensch, und von den Wellen ist es ja nicht mehr weit zum Wetter, Claudia Kleinert. Strandtemperaturen sind es zwar noch nicht, aber die Frühlingsgefühle, die bleiben doch, oder?
Ja, so weit weg sind wir vom Strandwetter gar nicht mehr bei 19 Grad. Das Problem ist nur, dass diese 19 Grad nur wenige Stunden gefühlt werden. Wenn man dann auch in der Sonne steht, fühlt sich sogar noch ein bisschen wärmer an. Dieses Hoch jetzt, das sorgte für die milde Luft, die zu uns kommt, zieht ab. Dann kommt direkt das nächste dazwischen drin, mal ein paar dickere Wolken morgen. Möglicherweise dann zum Wochenende Tiefdruckeinfluss. Da ist noch nicht so ganz klar, wie weit das zu uns reinkommt. Man hat aber nicht so wirklich das Gefühl, also wenn es ordentlich warm wäre tagsüber. Das liegt ganz einfach daran, dass es so lange braucht, bis es sich erwärmt. Wir haben heute mal den Tagesgang Ihnen aufgezeigt von Kitzingen in Unterfranken. Und Sie sehen, heute früh um 7 Uhr, da geht die Sonne auf, da waren es noch Minustemperaturen. Dann langsamer Anstieg, ab 12 Uhr dann wurde es langsam angenehm. Das war eben nur eine kleine Spanne, also 3-4 Stunden lang ging es auf, die dann, jetzt muss ich zur Seite gehen, auf die 13, 14 Grad. Dann ging es aber auch direkt wieder runter. 18 Uhr geht die Sonne unter. Also man braucht im Moment doch noch eine dickere Jacke, auch wenn es sich schon anfühlt, als wäre es wirklich Frühling. In der Nacht gibt es dann auch wenige Wolken. In der zweiten Nachthälfte bildet sich Nebel, insbesondere da, wo Wasser in der Nähe ist, also an den Flüssen Rhein, Donau, Neckar, Main und so weiter. Und morgen im Laufe des Tages ein paar dichtere Wolken am Alpenrand. Da fällt vielleicht auch mal der ein oder andere Tropfen raus. Von Nordwesten her verdichten sich die Wolken langsam. Das ist dann das Wolkenpaket eines schwachen Tiefs. Die Temperaturen in der Nacht in der Südosthälfte leichter Frost, sonst 5 bis 8 Grad. Morgen Nachmittag verbreitet Temperaturen von 15 bis sogar 19 Grad den Rhein entlang. An der Küste, wo der Wind dann auf Nordwest dreht, etwas kühler. Etwas kompaktere Wolken am Mittwoch über der Mitte, sonst viel Sonne bis zu 19 Grad. Auch der Donnerstag verspricht viel Sonnenschein und auch wieder 16 bis 19 Grad.
Claudia Kleiner, die perfekt die Temperaturwelle reitet. Wir sagen herzlichen Dank. Und soweit die Tagesthemen an diesem Montag. Wir verweisen aber sehr, sehr gerne auf das, was nach uns kommt natürlich.
Denn hier im Ersten folgt eine ARD-Wissen-Doku über die Kraft der Hände.
Wir sagen bis morgen. Tschüss.
Tschüss.